10 Minuten aus einem Film, der sehr viel länger ist. Holger, der den Film geschnitten hat, hat zwei Szenen genommen und die Endszene war die Anfangsszene. Damit fing der Film eigentlich an, mit der letzten Szene im Himalaya. Zwei Männer und eine Geschichte, die gefährlich ist. Wären es nicht zwei so grandiose Schauspieler wie die beiden, die in diesem Film die Hauptrollen spielen, ich glaube, der Film wäre fast nicht zu ertragen. Das Thema, ein klassisches Hollywood-Thema, zwischen Leben und Tod passiert irgendetwas, zwei ganz unterschiedliche Charaktere begegnen sich, naja, und es entspannt sich natürlich dann eine Beziehung zwischen den beiden. Die Rollen wunderschön überzeichnet, Edward als der Millionär, absolut reiche Inhaber von großen Kliniken, bis er selber krank wird und er merkt, dass das Geld nichts nützt. Und sein Kollege, Carter, jemand, der Familie über alles zählt. Es gibt eine schöne Szene, wenn man es im englischen Original hört, was deutlich macht, wie Carter sein Leben erlebt hat. Nämlich broke, black and with a baby on the way. Broke, black and with a baby on the way heißt ohne Geld, schwarz und seine Freundin, seine Verlobte war schwanger. Und somit ist Carter also kein Geschichtsprofessor geworden, was er gerne geworden wäre, oder kein Philosoph, was er gerne geworden wäre, sondern ein ganz normaler Automechaniker, der tapfer sein Leben gelebt hat, als Automechaniker seine Familie liebt und seine Träume beerdigt hat, um seiner Familie willen. Schön, schön polarisiert, der reiche, ekelhafte Protz und der Familienmensch, der warmherzig ist. Und beide sitzen sie nun im gleichen Boot, mit dem Wissen, dass ihr Leben zu Ende geht. Im Englischen heißt es dann The Bucket List, dass es nämlich einen Punkt gibt, to kick in the bucket, das heißt also in den Eimer treten, das heißt in die Tonne treten oder deutsch übersetzt den Löffel abgeben. Übrigens ein Motiv, das die Amerikaner sehr gerne mögen. Es gibt auch eine ganze Reihe von Predigten, also eigentlich hat jeder große amerikanische Prediger also ein paar Mal zu diesem Thema gepredigt, den Löffel abgeben. Und was man machen will eigentlich, bis man den Löffel abgibt. Darüber nachzudenken lohnt sich. In diesem Film passiert das auch und in diesem Film gibt es dann eben die Löffelliste. Auch schön pathetisch überzogen, der eine so mit so ganz eher ne, so Wünschen, die man so gar nicht so richtig greifen kann und dann wieder der Lebemann ohne soziale Beziehung, weil er immer nur bei sich selber ist, der dann solche Sachen auch raufschreibt wie ein Tattoo machen, dann mit einem Shelby Mustang ein Autorennen fahren oder eben einmal richtig einen Fallschirmsprung erleben und solche Geschichten. Die Liste 18 Punkte wird abgearbeitet von den beiden. Fast. Was übrigens die Frau von Carter gar nicht gut findet, weil ihr Mann ist weg. Die findet das ziemlich doof. Die Liste wird abgearbeitet. Sie fahren relativ viel durch die Welt. Sie sind in Stonehenge. Sie sehen Paris und den Louvre. Sie sind in Rom. Sie laufen die Pyramiden hoch, sind am Taj Mahal. Und in Hongkong versucht dann noch Edward, dem lieben Carter eine Hostess unterzuschieben, weil er festgestellt hat, dass das Liebesleben mit Carter und seiner Frau in den Jahren wohl ziemlich eingeschlafen sei und es nie eine andere Frau in seinem Leben gegeben hatte. Das ist der Punkt, wo Carter sagt, jetzt reicht's, er will das nicht, zurück zur Familie. Dort will er sich gerade mit seiner Frau ganz liebevoll erleben, als die Krankheit zuschlägt. Er wird operiert und stirbt. Übrigens in dem Film hören wir die Stimme aus dem Off, immer die Stimme von Carter. Und in dem Film, in der letzten Szene, die wir gesehen haben, die erste in dem wirklichen Film, hören wir die Stimme von Carter, die sagt, dass Edward 81 Jahre alt geworden ist. Edward, der zwischendurch sagt, wir mit 45. Wenngleich Jack Nicholson ein bisschen älter aussieht als 45, aber na gut, ein paar Brüche muss es auch in amerikanischen Spielfilmen geben dürfen. Also er hat überlebt. Carter, die Stimme aus dem Off, berichtet über Edward, dessen Leben sich geändert hat, dessen Leben sich verändert hat, der durch diese Krankheit anscheinend sensibel geworden ist und für sich andere Werte entdeckt hat. Am Ende waren seine Augen verschlossen, aber sein Herz war offen. Ja. Und dann war da noch diese Frage, wie unterschiedlich Menschen das bewerten, was im Leben wichtig ist, ne? Nämlich das, was man zurücklässt, Menschen, die man zurücklässt, Glauben, Liebe, tja. Und die Frage, was das Leben eigentlich bedeutet. Am Mittwoch hatte ich eine Schulklasse hier, was ich sehr gerne mache. Es gibt nämlich immer wieder Schulklassen, die gehen durch Berlin-Moabit, werden von ihren Lehrern mitgeschliffen, um verschiedene Kirchen kennenzulernen. Und die lernen dann zum Beispiel eine griechisch-orthodoxe Kirche kennen, die lernen eine Moschee kennen, ab und zu eine evangelische Kirche, aber mittlerweile sind die Lehrer viel lieber hier, in dieser Kirche, die nicht wirklich wie eine Kirche aussieht, ne? Ist auch dann hübsch, meine Standardfragen sind dann nach dem Motto, schön, dass ihr hier seid, und sieht das hier wie eine Kirche aus? Nein. Sieht das hier wie ein Altar aus? Nein. Sehe ich wie ein Pfarrer aus? Nein. Dann denke ich immer, oh, da kann ich gut mit leben. Das ist auch gut, wenn vielleicht Dinge auch gar nicht so kirchlich aussehen. Weil wir dann nämlich viel leichter zu wichtigen Fragen kommen. Weil ich dann auch die Frage gerne stelle, was denkt ihr denn, was ist wichtig für Kirche? Was ist denn bedeutsam? Ist das Kirchengebäude eigentlich wichtig? Nö. Ist so ein Altar eigentlich wichtig? Nö. Sind bestimmte Symbole ganz wichtig, dass man also christliche, kirchliche Symbole hat? Nö. Und dann frage ich auch mal, und wo ist unser kirchliches Symbol? Und der größere Teil sieht dann dieses Kreuz, aber es gibt immer wieder Kinder, die das vorher gar nicht wahrgenommen haben. Das einzig kirchliche Symbol in diesem Raum. Was ich dann eben auch gerne sage, ist, dass ich glaube, dass das, was für uns wichtig ist, nichts mit einem Gebäude zu tun hat, nichts mit irgendwelchen Gegenständen zu tun hat, sondern dass das, was für uns wichtig und bedeutsam ist, das ist, was mit Menschen zu tun hat, die Gott erleben. Und dass das für uns das zentrale Stück dessen ist, was wir in unserer Gemeinde leben, glauben und auch weitersagen. Und dass ich den Jugendlichen dann auch gerne einfach sage, ihr werdet, ob ihr wollt oder nicht, ihr werdet über kurz oder lang mit drei wichtigen Fragen eures Lebens euch beschäftigen müssen. Ihr habt keine Chance, daran vorbeizukommen. Und die länger in Bethania sind, die kennen die Fragen. Die neu sind, vielleicht noch nicht. Es sind nämlich drei Fragen, die uns begegnen, ob wir wollen oder nicht. Die Frage, woher komme ich? Die Frage, wozu lebe ich? Und die Frage, wohin gehe ich? Es sind alte Philosophen bereits im griechischen Altertum, die diese drei Fragen festgestellt haben. Und egal, welchen Philosophen ich dann nehme, jeder hat letztlich festgestellt, ja, das ist die Quintessenz. Diese drei Fragen müssen wir auf dem Weg unseres Lebens klären. Und ganz viele leben tatsächlich so, als würde es auch ewig dauern. Als würde Leben kein Ende kennen. 96% wollen auch gar nicht wissen, wann es zu Ende geht. Aber 100% wissen, dass es zu Ende geht. Und viele von uns haben bereits die Erfahrung gemacht, wie schnell das kommen kann. Wie schnell auf einmal ein Mensch, den wir lieben, der für uns wichtig ist, die Löffel abgibt. Ungefragt, ungeplant. Manche haben die Gnade, dass man wirklich denkt, es ist vollendet. Es ist genug. Es ist toll, wenn Menschen auch wirklich sagen, der liebe Gott hat mich vermutlich vergessen, aber er könnte mich jetzt langsam mal abholen. Ich bin fertig, es reicht. Aber wir kennen auch das andere, dass die Krankheit kommt und uns völlig überraschend wirklich von den Füßen reißt und auf einmal das Leben nicht mehr so ist, wie es vorher war. Wir haben es erlebt in der eigenen Familie, als Gerd Dieter, der Opa, starb. Das war viel zu früh, das war ungeplant. Es war für die Kinder, es war für uns eine ganz schwere Zeit, das zu erleben, dass ein Mensch, der uns so nahe ist, auf einmal nicht mehr da ist. Das Thema Tod gehört zu unserem Leben dazu, von Anfang an. Und das Einzige, was wir mit Bestimmtheit über dem Leben eines Babys, das gerade begonnen hat, sagen können. Das Einzige, was wir mit Gewissheit sagen können, so makaber es klingt, ist der eine Satz, es wird sterben. Dieses Baby wird sterben. Mehr wissen wir nicht. Was kommt, was sein wird, wissen wir nicht. Und es geht nicht darum, dann nun also Angst vor dem Sterben zu bekommen. Denn das Sterben gehört zum Leben dazu, sondern es kommt darauf an, Lust auf das Leben zu bekommen und dann auch zu sehen, was Leben bedeutet. Dorothea hat davon erzählt, dass sie im Januar eine sogenannte Timeline gemacht hat. Das ist eine Übung, wo man tatsächlich Stück für Stück des bisherigen Lebens durchschreitet und dann ab dem Punkt heute hier dann auch weitergeht in die Zukunft. Und dass man dann auch geht bis zu dem Punkt des eigenen Todes. Etwas, was wir im normalen Leben ja nie machen. Und das Faszinierende ist, wenn man mit Menschen diese Timeline macht und sie auch fragt, wann stirbst du, wie stirbst du, wo stirbst du? Dann werden wir feststellen, dass die Menschen, die das machen, bis heute ohne Ausnahme, damit keine Probleme haben. dass die Frage, mit welchem Alter sie sterben wollen, oft auf einmal nach oben nochmal verändert wird. Dass viele, die irgendwie dachten, ja, mit 70 sterbe ich dann, in dem Augenblick, wo sie mal überlegen, wie fühlt sich denn das an, mit 70 zu sterben, gern noch ein paar Jahre drauflegen und merken, nee, das ist zu früh. Da geht noch was, da muss noch was kommen. Und viele dann aber dann für sich auch in den 80ern oder in den 90ern einfach sagen, jetzt ist auch wirklich, jetzt ist gut. Jetzt ist rund, jetzt ist voll. Und dann eben der spannende Augenblick, wenn diese Menschen gebeten werden, sich in die Situation ihres Todes hineinzudenken. Du gibst gleich den Löffel ab. Du wirst ein letztes Mal noch einen Atemzug in dieser Welt erleben und dann wirst du diese Welt verlassen. Wenn ich sie dann frage, wie geht es dir? Habe ich bis heute nicht einmal gehört, es geht mir schlecht. Sondern alle sagten, es geht mir gut. Es ist okay. Und dann frage ich gerne auch, wer ist bei dir? Bist du allein oder ist jemand bei dir? Und siehe da, alle haben sie Menschen bei sich, die Abschied nehmen. Menschen, die sie lieben. Und wo sie merken, das hat was mit Trauer zu tun. Aber die, die gerade in diesem Augenblick sterben, auch wirklich merken, es ist okay. Es ist wirklich okay. Sterben gehört zu unserem Leben und es ist gut, darum zu wissen, dass das Sterben einen wesentlichen Punkt unseres Lebens markiert, den wir alle erleben werden. Alle. Keiner kommt daran vorbei. Und dass es dann auch gut ist, sensibel zu werden, in dem Sinne, wie es in der Einleitung auch der Bibeltext sagte. Lehre uns zu zählen unsere Tage, auf dass wir weise werden zu leben. Und dann wird sich zwangsläufig auch die Frage stellen, welche Dinge sind denn wichtig im Leben? Was ist wirklich wichtig? Der Film hat es ja so schön konterkariert. Jack Nicholson als der ätzende, nur auf sich selbst bezogene Egomane, der zwar Geld hat wie blöde, aber keine sozialen Beziehungen, der übrigens in dem Film auch den edelsten Kaffee der Welt trinkt, wo eine Tasse Kaffee alleine schon $150 kostet. Das ist sein Luxus, den er sich täglich leistet, aber mit einem hohen Preis, nämlich der Einsamkeit. Und auf der anderen Seite das ganz andere Extrem, broke, black and with a baby on the way. Der Gemütsmensch, der seine Familie hat, der einen ganz einfachen Job macht und der so gerne Geschichts- oder Philosophieprofessor geworden wäre, aber nicht geworden ist. Dazwischen, zwischen diesen Extremen, gibt es ein Leben. Und dann tatsächlich die spannende Frage, was passieren würde, wenn man nicht erst am Ende des Lebens eine Löffelliste schreibt, sondern tatsächlich in jungen Jahren. Und was sagt Carter dann so schön? Erstes Semester Philosophie, sagte er, es ist gut, darüber nachzudenken, schon in die Zukunft zu sehen und dann kommen die Punkte und naja, und der erste schwarze Präsident werden, okay, das hat jetzt jemand geschafft, Millionär werden, da stellen wir im Leben manchmal auch fest, dass Geld zwar schön ist, aber nicht alleine wirklich wichtig ist. Also schon die spannende Frage, was würde auf unserer Liste stehen? Ja, was würden wir aufschreiben? Manchmal hilft es ja mal, die Endlichkeit vorzuziehen. Was schreibt ihr drauf, wenn ihr zum Arzt geht und der Arzt nach der Untersuchung sagt, kommen Sie bitte nochmal in mein Zimmer, ich muss Ihnen da was sagen. Und tatsächlich jemand den Hinweis bekommt, wir haben Ihre Krebsmarker getestet und die sind beide positiv. Und wir haben die dringende Vermutung, dass Sie einen schweren Krebs haben. Was würden wir machen, wie würde es uns gehen, wenn wir dann nach einem solchen Gespräch aus dem Zimmer gehen, des Arztes, und der Arzt uns deutlich macht, vielleicht sogar schon Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert, mit der Prognose 99% sterben innerhalb von einem Jahr? Wie würde es uns gehen, wenn wir uns dann auf den Weg machen? Auf den Weg in das, was wir meistens zu Hause nennen. Und natürlich gibt es dann verschiedene Phasen. Nach dem Schock auch die Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens, dann des Streitens, dann des Hoffens und dann auch irgendwann den Punkt der Versöhnung, wo wir uns mit dem Gedanken auch den annehmen, dass unser Leben vielleicht zu Ende gehen würde. Was wird auf meiner Liste stehen? Ich habe eine kleine innere Liste und vielleicht eine äußere Liste. Und auf der Liste der Dinge, die ich gerne noch tun würde, stehen auch Sachen drauf. Es gibt zum Beispiel noch zwei Sportarten, wo ich irgendwie denke, mit 45, da geht noch was. Mittlerweile ja 46 bin ich ja. Ich möchte gerne nämlich, das weiß ich seit längerer Zeit, kiten. Also Windsurfen war zwar schon ganz schön, aber kiten finde ich irgendwie netter. 9. bis 16. März bin ich in Tunesien und werde es lernen. Und ich würde gerne mal paragliden. würde gerne einfach richtig schön irgendwo im Süden hoch auf den Berg und dann mit dem Paraglider einfach runter und unten am Strand ankommen. Habe ich viele Male von unten gesehen als Badender, als jemand, der dort unten auf der Matte lag und irgendwie dachte, das finde ich cool, das finde ich toll. Ich werde das nie vergessen, einige Male am Gardasee, als ich da war, wirklich noch als Student mit wirklich überhaupt keiner Kohle. Und der Gedanke, dass da die Leute da oben auf diesen Berg rauffahren mit der Seilbahn und da oben dann sich einfach in ihren Paraglider reinsetzen und dann ungefähr eine halbe Stunde durch die Luft schweben, das finde ich gigantisch, das finde ich majestätisch. Da bin ich genau bei dem ersten Punkt auf der Bucketlist von Carter. Witness something truly majestic. Etwas wirklich Majestätisches erleben. Dessen teilhaftig werden, schreibt er als allererstes auf seine Liste. Da merke ich, da kenne ich etwas von. Dass ich da auch den Wunsch habe, Dinge zu erleben, in denen ich etwas Majestätisches erlebe, in denen ich mich spüre, in denen ich bei Sinnen bin. Und über meine Sinne, die ich habe, über Riechen, Hören, Schmecken, Fühlen, Sehen, einfach tatsächlich etwas wahrnehme, das mich berührt und bewegt. Und das ist der eine Teil. Und auf dieser Liste, auf dieser Bucketlist, gibt es dann eben auch eine ganze Reihe Sachen. Das ist natürlich auch cool, wenn dann so alte Männer nochmal in einem Shelby Mustang ein Autorennen fahren. Es ist sicherlich interessant, wenn sie nochmal wirklich bestimmte Orte kennenlernen. Weil ich mich da spüre. Weil ich da auch Extreme spüre. Weil ich da Dinge, von denen ich träume, vielleicht endlich mal nicht nur träume, sondern auch erlebe. Und das ist spannend. Und dennoch glaube ich, dass das nur die eine Seite ist, mich zu spüren. Am Ende sagt Carter, die Stimme aus dem Off, als Edward ging, hatte er die Augen geschlossen, aber sein Herz war offen. Ein spannender Satz, dessen Doppeldeutigkeit man vielleicht sehen kann oder interpretieren kann oder auch nicht, ich weiß es nicht. Aber ich finde es spannend, darüber nachzudenken, was eigentlich passiert, wenn wir unsere Augen schließen und nicht unsere Augen verschließen, sondern wenn wir einmal wahrnehmen, wie sich unsere Wahrnehmung verschiebt, wenn sie nicht mehr von den Augen gelenkt wird. Es gibt eine bestimmte Art von Schönheit, es gibt eine bestimmte Art von Protz, eine bestimmte Art von Dingen, die uns begeistern können. Die können uns nur mit den Augen begeistern. Wie banal ist es zum Beispiel an der Stelle, wenn Menschen die Schönheit eines Menschen als obersten Maßstab wählen? Wie banal wird es, wenn wir die Augen schließen und wir darüber nachdenken, wie viel Schminke in dieser Welt pro Jahr verkauft werden, damit Menschen meinen, schöner auszusehen? Wie banal werden Kleidungsstücke, die einen bestimmten Wert haben oder eine bestimmte Aufschrift haben, was eventuell den Wert erst ausmacht, wie banal werden diese Dinge, wenn wir die Augen schließen? Und wie würden sich unsere Maßstäbe verschieben, wenn wir unsere Augen schließen und nicht mehr aufmachen? Wie würden sich unsere Maßstäbe verändern, wenn wir unsere Augen dauerhaft schließen und unsere Herzen dabei öffnen würden? Und habt ihr vielleicht den Hauch einer Ahnung, dass das auch Beziehungen zu Menschen verändern würde? Dass wir anders Dinge wahrnehmen würden? Immer und immer wieder in Predigten weise ich darauf hin, es sind meistens die Augen, die einen Menschen in die Irre führen. Es sind meistens die Augen. Selten bis nie die Ohren. Aber wir leben in einer Gesellschaft, die ganz stark augenmäßig orientiert ist. Immer wieder geht es darum, wie Dinge aussehen, wie Dinge wirken und wie Dinge bei Menschen über die Augen, über das Visualisieren ankommen. Das wirklich Wichtige geschieht aber vermutlich in anderen Bereichen und in anderen Sinnen, die für uns wichtig sind. Und es gibt Menschen, die haben zwar große Augen, aber sind relativ besinnungslos, weil sie eine Wertigkeit für sich erleben, die verschoben ist. Das können wir ändern. Und wie heißt dieser schöne Satz, den auch der liebe Edward immer wieder spricht? Es ist nie zu spät, sagt er, als er die Bucketlist von seinem Freund in die Hand bekommt. Es ist nie zu spät, ist ein Satz, der mehrfach in diesem Film auch tatsächlich uns begegnet. Es ist wirklich nie zu spät, Entscheidungen anders zu treffen, als wir sie bisher getroffen haben. Und was würde denn passieren, wenn wir an der Stelle heute sagen, ich schließe meine Augen und ich stelle mir vor, ich werde sie nie wieder öffnen. Ich schließe meine Augen, das ist der eine Punkt, aber ich öffne mein Herz. Was würde passieren? Würden wir Dinge anders tun? Auf meiner Bucketlist würde auch vermutlich der Wunsch stehen, mich mit 2, 3 Menschen in meinem Leben zu versöhnen, die mir wichtig waren, aber wo irgendwann der Kontakt nicht mehr möglich war. Und in dem Film mit den beiden geschieht das natürlich auch am Ende. Der Kotzbrocken Edward, der Schläger, aber organisiert hat, die den Mann seiner Tochter verprügelt haben, weil er sie verprügelt hat. Edward, der diese Männer organisiert hat, die seinen Schwiegersohn verprügeln sollen, damit er seine Frau, also die Tochter von Edward, nicht mehr verprügelt, erlebt, dass seine Tochter ihm das Übel nimmt und den Kontakt abbricht. Seine gute Absicht konnte sie nicht würdigen. Seit Jahren kein Kontakt. Und natürlich kommt es dann auch in dem Film dazu, dass dann Edward ganz am Ende durch Vermittlung von Carter letztlich dann doch wieder Kontakt zu seiner Tochter kriegt. Und dass er dann nicht nur Kontakt zu seiner Tochter kriegt, sondern auch seine Enkeltochter das erste Mal sieht. Ein hübsches Mädchen, welche ihren Opa küsst. Woraufhin Edward auf der Bucketlist durchstreicht, das schönste Mädchen der Welt küssen. Hübsch, ne? Aber okay, aber da ist es ein amerikanischer Spielfilm. Das wirkliche Leben sieht öfter anders aus. Leider. Aber wie wäre es, wenn wir selber mit dem Gedanken leben würden, es ist nie zu spät? Wie wäre es, wenn wir mit der Idee leben würden, ich habe es 10-mal probiert, ich probiere es ein 11. Mal? Wie wäre es, wenn wir tatsächlich den Mut aufbringen würden, zu sagen, egal was ich bis hierhin und heute erlebt habe, ich versuche etwas Neues oder anderes oder das Gleiche nochmal, weil 10-mal nicht Erfolg zu haben, damit nicht heißt, dass es beim 11. Mal nicht funktionieren wird. Es ist nie zu spät. Darüber nachzudenken und nachzufühlen, was wirklich wichtig ist. Als die Klasse dann hier war mit den Neuntklässlern, haben wir diese Fragen auch nochmal angeguckt. Nämlich die Frage, woher komme ich, wozu lebe ich und wohin gehe ich? Ich habe ihnen erzählt, dass ich als Pastor immer damit zu tun habe, dass Menschen mir begegnen, auch wenn Menschen krank werden, wenn Menschen sterben. Und diese 3 Fragen immer wieder im Raum sind. Ich bin für mich auf eine gewisse Art und Weise glücklich, diesen Beruf auch zu erleben, weil er mich vielleicht öfter als andere Menschen daran erinnert, was Endlichkeit des eigenen Lebens bedeutet und mir die Chance gibt, bewusster darüber nachzudenken und selber auch zu gucken, welche Entscheidungen ich für mich treffen will. Und eine der wichtigsten Entscheidungen ist, glaube ich, wirklich die Einsicht, dass es schön ist, bestimmte Dinge zu erleben. Und sich auch lohnt, sich darum zu bemühen, mit seinen 5 Sinnen Dinge spüren und erleben zu können. Ich freue mich auf das Kiten. Ich freue mich auf die Erfahrung von Kraft, von Wind, von Wellen, von Sonne und übers Wasser zu hupsen. Das wird schön. Aber das ist nicht wirklich wichtig. Es ist vielleicht viel wichtiger, dass ich lerne an der Stelle, dass jedes gute Menschenleben eine Tragikomödie ist. Der Film wird als Tragikomödie auch gehandelt, wobei ich übrigens nie verstanden habe, warum es Tragikomödie heißt, warum es nicht Tragikomödie heißt. Und wenn es einer nochmal erklären könnte, irgendwann würde ich mich wirklich freuen, was aus dem G geworden ist, warum dieses gecancelt wird. Aber es ist eine Tragikomödie. Und das wirkliche Leben, das wir leben, hat genau diese beiden Seiten. Nämlich, dass es Momente gibt, in denen wir weinen und es auch gut ist, das zu tun und das zu erleben. Und dass es Momente gibt, in denen wir lachen. Oder noch weiter gesagt, dass wir in unserem Leben gut im Kontakt sind mit uns und unseren Mitmenschen, wenn wir weinen können, lachen können, wenn wir unsere Angst spüren und unsere Trauer und unsere Wut auch wahrnehmen können. Trauer, Angst, Wut und Freude als die 4 Gefühle, die zu unserem Leben gehören. Und die Erfahrung, dass Leben reich wird, wenn wir alle 4 Gefühle leben können, wahrnehmen und auch leben können. Und darüber hinaus, über den Kontakt zu Menschen, der wichtig ist, dann eben auch die Frage, was zählt am Ende? Was am Ende ist wichtig? Edward als Millionär stellt fest, dass am Ende nichts bleibt. Das war der Punkt, wo ich in der Vorbereitung daran denken musste, dass es da mal einen gab, der auch mit nichts, was ihm blieb im Leben, endete. Am Kreuz. Dass da einer war, der war 33 Jahre alt. Und der erlebt, dass er gekreuzigt wird und stirbt. Dass er sein Leben verliert. Mit 33 Jahren, irgendwo, irgendwann auf diesem Berg Golgatha in Jerusalem, hat das Leben eines Menschen ein Ende. Und für die Römer, die tagtäglich Leute kreuzigten auf diesem Berg, war das Alltagsgeschäft. Ganz normales Geschehen. Völlig normal. Und der Mann, der dort oben also gekreuzigt wurde, der hatte auch nichts mehr an Habseligkeiten. Man teilte sich noch sein Gewand untereinander auf. Eine ganze Reihe von Kirchen nennen sich christlich. Menschen nennen sich Christen, weil sie an diesen Jesus Christus glauben. Und wenn sie genau hingucken, die Erfahrung machen, dass wir dadurch beschenkt sind, dass er sich hingegeben hat. Dass wir dadurch reich werden, weil er bereit war, seinen Reichtum zu lassen. Dass wir etwas an innerem Wachstum erleben können, weil er uns den Weg gezeigt hat und losgelassen hat. Gerne denke ich an solchen Stellen auch über das schöne Märchen Hans im Glück nach. Hans im Glück, der ja am Anfang mit dem großen Goldklumpen losgeht und den dann nicht upgradet, wie wir es ja so gerne machen, sondern der dann von Station zu Station downgradet, bis zum Schluss nichts mehr bleibt. Und in dem Augenblick, wo nichts mehr bleibt, ist er wiederum in der Lage, nach Hause zu gehen, wirklich nach Hause zu gehen und in Kontakt mit seinen Eltern zu kommen. Und ist fröhlich, Hans im Glück. Vielleicht ist das eben auch der wichtige Punkt, dass wenn wir das nicht glauben, wenn wir nicht glauben, dass das wirklich Wichtige und Bedeutsame in unserem Leben immateriell ist, dann werden wir natürlich fast gezwungenermaßen Materie um uns sammeln und Materielles ansammeln, bis dann irgendwann unsere Kinder oder fremde Leute, nachdem wir gestorben sind, die traurige Aufgabe haben, den ganzen Müll unseres Lebens in die Tonne zu treten. Kick on the bucket. In die große Tonne treten. Was meint ihr, was alles in diesem Leben euch scheinbar wichtig ist, was am Ende von irgendwelchen Menschen mit einem kurzen Blick dann doch in die Mülltonne geschmissen wird? Von Dingen, die uns so wichtig sind. Und was meint ihr, was alles an immateriellen Werten, was alles an gelebten Beziehungen, an gelebter Liebe, an gelebter Hingabe über euren Tod weit hinaus reichen wird? Und was meint ihr, was ihr alles tun könnt, auf dass Menschen in 20, 30 Jahren nach eurem Tod euren Namen unvergessen in Erinnerung behalten werden, weil ihr wichtig für sie wartet? Es werden immer nur die Augenblicke gewesen sein, wo wir ganz für einen Menschen da waren, wo wir weg von uns hin zu ihm gegangen sind. Es werden immer nur die Augenblicke gewesen sein, wo wir nicht gescheffelt und für uns etwas erreicht haben, sondern es werden die Augenblicke sein, in denen wir uns hingegeben haben, in denen wir für andere da waren. Und jeder, der einmal diese Frage überprüft, wird feststellen, dass die Antwort stimmt. Dass das das Einzige ist, was bleiben wird und bleiben kann. Und dass der Meister, von dem wir lernen können, wie sowas funktioniert, nach wie vor Jesus Christ heißt. Und er derjenige war, der das gelebt hat. Wenn ihr wirklich wollt, dass etwas bleibt, was bedeutsam ist, dann wird das über den Weg der Hingabe gehen, des Loslassen und nicht des Sammelns und Raffens. Schreibt eure Liste. Macht doch einmal eine solche Liste. Zieht doch einmal Zwischenbilanz. Es kann überhaupt nicht schaden. Und dann schreibt doch einmal auf, welche Dinge es sind, wo ihr wirklich merkt, ihr möchtet euch spüren. Schreibt doch einmal auf, welche Dinge ihr auch erleben wollt, ob Länder, ob von der chinesischen Mauer runtergucken oder was auch immer, wo ihr wirklich denkt, ich würde das gerne in meinem Leben erleben und ich möchte mich dort spüren. Und dann tut es, weil das Leben so kurz ist. Und das Zweite tut aber dann bitte auch, guckt einmal, welche immateriellen Werte da sind, welche Menschen da sind, mit denen ihr den Versuch der Versöhnung wagen würdet oder welche Menschen euch begegnen, wo ihr merkt, mit ihnen möchtet ihr in Kontakt kommen. Mit allen Gefühlen, die zu eurem Leben gehören. Und an welche Menschen möchtet ihr euch verströmen? Wo möchtet ihr geben, hingeben, loslassen, damit andere beschenkt werden durch das, was ihr ihnen schenken könnt. Das Letztere kann übrigens jeder von uns. Wir entscheiden, ob es am Ende eine kleine intime Buddelei wird, wo ein Loch ist und ein Sarg oder eine Urne versenkt wird. Wir entscheiden, ob da vielleicht 2, 3, 5, 10 leibliche Verwandte stehen, die mehr oder weniger bekümmert Abschied nehmen. Wir entscheiden, ob da vielleicht 20, 30, 40 Menschen sein werden, die ein tiefes Gefühl der Trauer in sich spüren, weil wir wichtig für sie waren und weil wir bereit waren, uns hinzugeben und damit etwas zu schaffen, was weit über unseren Tod hinausreicht. Das ist nicht Schicksal. Das ist eine eigene innere Entscheidung, für die jeder selber die Verantwortung übernimmt. Und wenn ich dann an solchen Film sehe oder ein solches Thema habe, das haben wir ja alle 2, 3, 4 Jahre einmal, dann finde ich das gut. Weil es sensibel macht, weil es hilft, nochmal Zwischenbilanz zu ziehen und einfach zu gucken, wo stehe ich eigentlich? Und ist das, was ich da im Augenblick lebe, eigentlich wirklich sinnvoll? Und dann, das glaube ich von Herzen, wenn sich meine Augen schließen und ich die Hoffnung habe, dass mein Herz offen war, dann gibt es natürlich die Variante, dass man meine Asche vielleicht begraben kann im Himalaya, oben auf dem Gipfel des Mount Everest. Ich persönlich glaube, dass wenn ich diese Welt verlassen werde, ich tatsächlich Zeuge etwas wahrhaft Majestätischem sein werde. Ich glaube, dass es eine Wirklichkeit hinter unserer Wirklichkeit gibt, wo ich nach dem Abschied in dieser Welt staunen werde. Und vermutlich auch sagen würde, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich anders gelebt. Und wenn ich dann in einer anderen Wirklichkeit sein sollte und dort Menschen begegnen werde und diesen Satz sagen werde, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich anders gelebt, dann werde ich vielen Menschen begegnen, die sagen, du hast es gewusst. Du hast es nicht geglaubt. Gewusst hast du es. Gehört hast du es auch immer wieder. Aber du hast es nicht geglaubt. Du hast nicht an der Stelle diese Entscheidung für dich getroffen. Und so werden wir feststellen, am Ende ist jeder von uns Glaubender. Jeder. Da mag jemand noch so sehr nicht Christ gewesen sein in seinem Leben, das zählt überhaupt nicht. Auch er war ein Glaubender. Er hat an bestimmte Dinge geglaubt und an andere nicht geglaubt. Aber es wird so ein Erschrecken geben für Menschen in einer anderen Welt, wenn es diese gibt, woran ich glaube, wo wir immer wieder feststellen werden, warum bin ich nicht vorher glaubender geworden? Und dann gibt es Leute, die sagen, aber es gibt kein Jenseits. Schön. Stellt euch vor, das Letzte, was kommt, ist ein Loch, in dem ihr vermodert. Wenn ihr dann geglaubt hättet, und aufgrund des Umstands, dass ihr geglaubt habt, dass Hingabe das höchste Ziel eures Lebens gewesen hätte sein sollen können, wäre dann irgendetwas schlecht gelaufen? Wäre da irgendetwas, wo dieser Glaube, der eventuell dann doch in einem modrigen Loch endet, etwas, was für euch und eure Mitmenschen schlechter geworden wäre? Ich glaube, dass ich eines Tages meinem Schöpfer gegenüberstehen werde. Ich glaube, dass ich eines Tages Jesus Christus gegenüberstehen werde. Das wird eine spannende Begegnung. Vermutlich mit ziemlich viel Demut und dem Wissen um ganz viele Augenblicke, wo ich nicht geglaubt habe. Wo ich nicht bereit war, mich hinzugeben und loszulassen, weil ich es irgendwie nicht glauben wollte. Es ist eure. Es ist meine Entscheidung, kein Schicksal. Amen.